Ja, diejenigen von Ihnen, die sich für ETCS-Punkte angemeldet haben, möchte ich bitten, von der heutigen Vorlesung das Protokoll anzufertigen. Abgabe, wie gesagt, bis 29. Juni. Termin für die Abschlussklausur ist die letzte Vorlesungsstunde am Dienstag, den 21. Juli, hier in diesem Hörsaal. Ja. Nach Lukács Weg an die Seite Stalins sind wir jetzt bei Carl Schmitts Weg an die Seite Hitlers. Ich habe über die politische Romantik von 1919 gesprochen und Sie haben es auch schon gemerkt, Lukács und Schmitt stehen, was die Frage der Form der modernen Gesellschaft angeht, vor demselben Problem, nämlich der seltsamen Formlosigkeit dieses Gebildes. Und Lukács und Schmitt liegen mit ihren Schriften Theorie des Romans und politische Romantik ja auch thematisch hautnah zusammen. Die romantische Kunst ist nicht repräsentativ, das habe ich letztes Mal zitiert, das war die These von Carl Schmitt, alles kann romantisiert werden und wo alles für alles stehen kann, ist ja überhaupt die Rede von einer Repräsentation unsinnig geworden. Romantik, hatte Carl Schmitt gesagt, ist subjektivierter Okkasionalismus. Das romantische Subjekt nimmt die Welt als eine Okkasion, als Gelegenheit seiner romantischen Subjektivität, als eine beliebige Gelegenheit. Alles ist beliebig romantisierbar. Und der Jurist fragt, woher nimmt dieses Subjekt eigentlich das Recht dazu? Das ist die Frage des Juristen Carl Schmitt. Und als Jurist weiß er, es ist eine Selbstermächtigung, deren Wurzel im privaten Priestertum liegt. Die geniale Produktivität, so der Karl-Schmidtsche Gedanke, sie wird verabsolutiert, aber dieses neue Absolute ist ein absolutes ohne Verpflichtungen. Eine, wenn man so will, göttliche Privatoffenbarung, aber ohne 10 Gebote, bitte. Selbstermächtigung, das ist in Carl Schmitts Augen eine der Lieblingsbeschäftigungen moderner Subjekte, die Selbstermächtigung. Und nach 1933 wird der frei gewählte Deutsche Reichstag ein Ermächtigungsgesetz beschließen, auf deren Grundlage der Führer schalten und walten kann. Aber so weit ist es ja 1919 noch nicht. Und jetzt lege ich noch mal die Folie auf für die BA-Studierenden, die ich das am Anfang noch nicht sehen konnten. Ja, die moderne Gesellschaft, so Carl Schmitt, hat ein Souveränitätsproblem. Das ist der Punkt, mit dem ich heute weitermachen möchte in meiner Gliederung. Drittens eben das Souveränitätsproblem. Einerseits gibt es in der politischen Wirklichkeit, so das Argument realistisch betrachtet, keine höchste souveräne Macht, das gibt es nicht in der modernen Gesellschaft, sondern es gibt nur Abhängigkeiten voneinander, relative Autonomien. Andererseits gibt es eben eine Pluralität von Souveränitätsbehauptungen nach dem Modell romantischer Subjektivierung, jeder sein eigener Priester, sein König, sein Gott. Und in dieser Lage tendieren moderne Gesellschaften dahin, Souveränität überhaupt zu verdrängen, verschwinden zu lassen, so als ob man sich verschworen hätte, alles, was nach souveräner Entscheidung riecht, zu verdrängen. Und, das hatte ich auch schon angedeutet, hinter dem Souveränitätsproblem steckt das politische Entscheidungsproblem. Denn politisch entscheidet im europäischen Staatsrecht eben immer der Souverän, wie man sich dann auch diese Figur denken mag. Der Kontrahent von Carl Schmitt in dieser Frage, das ist Hans Kelsen, einer der wenigen leidenschaftlichen Liebhaber der Moderne unter den Juristen. Und in einer Vorlesung zum Thema geliebte Moderne bekäme er bei mir einen Ehrenplatz. Hans Kelsen ist 1933 aus Deutschland geflohen, seit 1942 war er dann Professor an der University of California in Berkeley. wo ja auch eine ganze stattliche Anzahl deutsch-jüdischer Emigranten gelandet war. Leo Löwenthal von der Frankfurter Schule, Reinhard Bendix, der Soziologe, der Literaturwissenschaftler Michael Mann, einer der Thomas-Mann-Söhne. Als ich im Herbst 1973 in Berkeley war, da gab es in der intellektuellen Szene in der Hauptsache eigentlich nur zwei Gesprächsthemen, die abwechselnd behandelt wurden. Einmal der im selben Jahr in Orinda verstorbene Hans Kelsen und das andere Thema, das war der Militärputsch des Generals Pinochet in Chile. Ich denke mal, langsam fängt man auch wieder an, sich an diesen Hans Kelsen, den großen Juristen, zu erinnern. Aber man muss dazu sagen, Hans Kelsen gehört zu denen, die es den Soziologen schwer gemacht haben. Denn Kelsen hatte Jurisprudenz und Soziologie strikt getrennt. Alle Elemente der Wirklichkeit, insbesondere das soziale, das gesellschaftliche Leben, die gesellschaftliche Wirklichkeit, alle Elemente des Sozialen werden aus dem Rechtsbegriff ausgeschieden. Sie gehören in die Soziologie, eine andere Abteilung. Das Recht, so Kelsen, ist rein juristisch. Nebenbei bemerkt, das ist durchaus vergleichbar mit Hannah Arendt, die einige von Ihnen vielleicht schon mal zur Kenntnis genommen haben. Hannah Arendt, die das Soziale, die sozialen Abhängigkeiten aus ihrem Begriff des Politischen, der allein auf der Freiheit begründet, herausgenommen hat. Bei Kelsen haben Sie auch diese puristische Tendenz, jetzt aber nicht bezogen aufs Politische, sondern auf das Juristische. Der Staat, die Rechtsordnung, so Kelsen, ist ein System von Normen, die auf einen letzten Zurechnungspunkt, einer letzten Grundnorm systematisch bezogen sind. Und Karl Schmidts Frage lautet gegen Kelsen gerichtet, wer oder was ist denn hier eigentlich dann souverän? Nach Kelsen ist es die Einheit des Normensystems selber, weil der Grund für die Geltung einer Norm immer nur in der Geltung einer anderen Norm gegeben ist. Und den Ursprung dieses Normsystems, den lokalisiert Kelsen, wie er schreibt, in der freien Tat der juristischen Erkenntnis. Für Karl Schmidt auf der anderen Seite bedeutet nun diese Auffassung eine völlige Verkennung und Verleugnung des Problems Souveränität. Das heißt, des Problems der Verbindung einer faktisch höchsten und einer rechtlich höchsten Macht. Was dieser Rechtsnormativismus suggeriere, sei, ich zitiere Karl Schmidt, eine prästabilisierte Harmonie zwischen dem Resultat einer freien juristischen Erkenntnis und einem nur in der politischen Wirklichkeit zu einer Einheit verbundenen Komplex, nämlich dem Faktum Staat. So als ob, schreibt Karl Schmidt, das, was dem Juristen an positiven Anordnungen auf den Tisch geworfen wird, schon in sich eine Einheit darstelle. Der Jurist à la Kelsen, so Schmidt, sehe fortlaufend von dem Zusammenhang der ihm gegebenen Gesetze und Anordnungen mit der Positivität der Macht, mit der gesellschaftlichen Wirklichkeit ab. Er schreibt, Karl Schmidt schreibt, ich zitiere, die Werte, auf die der Jurist im Sinne Kelsens jetzt sich bezieht, werden ihm zwar gegeben, aber er verhält sich ihnen gegenüber mit relativistischer Überlegenheit. Denn er kann aus allem eine Einheit konstruieren, wofür er sich juristisch interessiert, insofern er nur in Häkchen rein bleibt. Einheit und Reinheit sind aber leicht gewonnen, wenn man die eigentliche Schwierigkeit mit großem Nachdruck ignoriert und aus formalen Gründen alles, was sich der Systematik widersetzt, als unrein ausscheidet. Wer sich auf nichts einlässt und entschlossen methodologisch bleibt, ohne an einem einzigen konkreten Beispiel zu zeigen, worin sich seine Jurisprudenz von dem unterscheidet, was man bisher als Jurisprudenz betrieb, hat es leicht zu kritisieren. Zitat Ende. Kelsen hatte selbst an einer Stelle auch geschrieben, und das hat Karl Schmidt nun ganz besonders auf die Palme gebracht, salopp gesagt, Kelsen wollte den Souveränitätsbegriff radikal verdrängen. Unhaltbar, für Schmidt. Unhaltbar auch für Schmidt sind andere staatsrechtliche Thesen, auf die ich jetzt nicht ausführlicher eingehe. Die These, dass nicht der Staat, sondern das Recht selbst souverän sei. Auch die These, dass nicht mehr die Herrschaft des Königs und seine Entscheidung, sondern das Rechtsbewusstsein des Volkes nun die Quelle der Souveränität sei. Wenn das so ist, schreibt Carl Schmitt, werde der Staat auf diese Weise in die Rolle des bloß deklarierenden Herolds gedrängt, so kann er nicht mehr souverän sein. Wo bleibt die politische Entscheidung, fragt er, in einer Gesellschaft, die den Staat als Organ der Selbstverwaltung der Gesellschaftsmitglieder auffasst? Nun, wenn Sie sich an Ihren Gemeinschaftskundeunterricht erinnern, wissen Sie, wie die Antwort heißt, nicht? Beim mündigen, reifen Bürger, da bleibt es. Aber Carl Schmitt hat da Probleme, dem zu folgen. Er schreibt, ich zitiere, dass zur Selbstverwaltung eine gewisse Reife gehört, dürfte allerdings diesen Postulaten gefährlich werden können. Denn solche historisch-pädagogischen Probleme nehmen in der geschichtlichen Wirklichkeit häufig eine unerwartete Wendung von der Diskussion zur Diktatur. Zitat Ende. Der Einwand ist ja nicht abwegig und wir haben ja viele Fälle, wo in freien Wahlen die mündigen Bürger etwas wählen, was sie eigentlich nicht wählen sollen. Ein veritables Problem. Und was machen wir denn eigentlich in Zukunft mit dem reifen Bürger, wenn sich abzeichnet, dass sich das historisch-pädagogische Problem des heute diskutierten Umweltbewusstseins zum Beispiel, der ökologischen Ethik, wenn sich dieses historisch-pädagogische Problem langsamer löst als die Abwendung der Bedrohung einer Zerstörung der Lebensgrundlagen der modernen Gesellschaft, was machen wir denn dann? Dann ist, wie man ja auch schon an den Ideen einer Ökodiktatur seit den 70er Jahren sieht, eine unerwartete Wendung von der Diskussion zur Diktatur möglich. Die Idee des Staates als Selbstverwaltungsorgan der Gesellschaft, sie bringt, so Schmitt, aber immerhin dann doch die Diskussion auf den entscheidenden Begriff, nämlich den, wie er sagt, der Form in einem substanziellen Sinne. Substanzielle Form etwa und in Erfahrung von 1919 nimmt er als Beispiel dort die Rätedemokratie. Die substanzielle Form als Konzept einer durchgeführten Rätedemokratie hieße ja, der Staat selbst, was würde er? Er würde nicht mehr repräsentieren, sondern er würde selbst die Form einer kollektiven Lebensgestaltung annehmen. Carl Schmitt diskutiert das durch und beißt sich dann an diesem Begriff Form fest. Er fragt, was ist überhaupt eine Form in der historisch-sozialen Realität? Was ist eine soziologische Form? Was ist eine Form im Fragebereich des Rechts, eine Rechtsform? Und er konstatiert dort eine gewisse Verwirrung, wenn er schreibt, ich zitiere, Rechtsform, technische Form, ästhetische Form, schließlich der Formbegriff der transzendentalen Philosophie, alles verschiedene Dinge. Zitat Ende. Dann holt sich Carl Schmitt Rat, und zwar bei Max Weber. Bei den Vorträgen Beruf zur Wissenschaft, Politik als Beruf, den berühmten Vorträgen von 1919, auf die ich ja schon eingegangen bin am Anfang der Vorlesung. Carl Schmitt war übrigens auch Hörer dieser Vorträge, hat sie selbst gehört und seine Bemerkungen dazu notiert. Und Carl Schmitt entdeckt bei Weber in der Rechtssoziologie, dass dort der Begriff Form eigentlich in drei verschiedenen Bedeutungen auftaucht. Also der Form im Sinne, bei den Juristen verwandt wird. Die juristische Form einmal als, wie er sagt, transzendentale Bedingung juristischer Erkenntnis. Zweitens, sagt er, ist es eine gleichmäßige, aus wiederholter Übung und fachmäßigem Durchdenken entstehende Regelmäßigkeit. Und die geht dann wegen ihrer Gleichmäßigkeit in eine dritte Form über, die nennt er mit Weber die rationalistische Form. das heißt eine aus den Notwendigkeiten des Verkehrs oder auch den Interessen einer juristisch gebildeten Bürokratie entstehende, auf Berechenbarkeit gerichtete technische Vervollkommnung, die beherrscht ist vom Ideal des reibungslosen Funktionierens. Drei verschiedene Vorstellungen dessen, was im juristischen Bereich eine Form sein kann, und darin stecken nun für Carl Schmitt eine ganze Menge Probleme. Denn es geht ja um verschiedene Sachen. Einmal Form als transzendentale Bedingung juristischer Erkenntnis, da geht es um erkenntniskritische Fragen. Form als Übung und fachgemäßes Durchdenken, wo dann eine Regelmäßigkeit entsteht. Wie handhaben wir das in der Verwaltung? Das ist ja etwas ganz anderes als dann Form als technische Vervollkommnung, die nun nochmal wieder eine neue Dimension hat. Der Begriff Form, so Carl Schmitt, deckt verschiedene Phänomene. Im Begriff Form stecken verschiedene Phänomene. Er schreibt, ich zitiere, was die technische Form angeht, so bedeutet sie eine Präzisierung, die vom Zweckmäßigkeitsgesichtspunkten beherrscht ist und sich zwar auf den organisierten staatlichen Apparat anwenden lässt, aber das Justizförmige nicht trifft. Der militärische Befehl wird in seiner Präzision einem technischen, aber nicht einem Rechtsideal gerecht. Dass er ästhetisch bewertet werden kann, vielleicht auch Zeremonien zugänglich ist, ändert nichts an der Technizität. Zitat Ende. Und was die transzendentale Rechtsidee angeht, so kann sie sich, wie Carl Schmitt immer wieder schreibt, nicht selbst verwirklichen. Sie braucht eine Form, eine materielle Form. Aber in welcher Form soll das passieren? Carl Schmitt sieht nun in der ganzen Rechtsdiskussion seiner Zeit, die ich jetzt auch nicht weiter ausbreiten will, ich denke, das reicht, sieht er eine Tendenz, eine bestimmte Tendenz, die lautet, ich zitiere, die Form soll aus dem Subjektiven ins Objektive verlegt werden. Zitat Ende. Die Form soll aus dem Subjektiven ins Objektive verlegt werden. Das heißt, das persönliche und subjektive Moment, das soll aus der staatsrechtlichen Formproblematik verschwinden. Denn im Staatsrecht riecht alles Subjektive immer noch nach monarchischer Willkür, nach Befehl des Königs. Aber seltsamerweise wächst zugleich das Bedürfnis nach Entscheidung in modernen Gesellschaften und das Bedürfnis nach der Bestimmtheit einer Entscheidung, nach Berechenbarkeit, nach gesetzten Daten. Eine typisch moderne Unklarheit entsteht, also um es mal so zu sagen, ich als moderner Mensch, ich hasse das natürlich, wenn mir etwas befohlen wird. Das ist Obrigkeit, staatliche Willkür. Gleichzeitig liebe ich es aber außerordentlich, dass die Abfahrtzeiten und Ankunftszeiten der Deutschen Bundesbahn definitiv festgesetzt sind. Und ich liebe es noch mehr, wenn die Zugführer den Anordnungen auch Folge leisten. Nicht? Es soll, in beiden Fällen soll irgendwie die Entscheidung aus dem Subjektiven ins Objektive verlegt werden. Ich will als moderner Mensch, was will ich? Ich will objektive Entscheidungen. Und da dies unklar ist und zutiefst irreal ist, aber eben höchst modern, so Carl Schmitt, geht es um Entscheidungen, die, ja, woher kommen sie eigentlich, diese Entscheidungen? Aus den Normen, gleichsam selbsttätig, die Normen verwirklichen sich selbst, absurd, sagt Carl Schmitt und formuliert, ich zitiere, die Entscheidung ist normativ betrachtet aus einem Nichts geboren. Normativ betrachtet aus einem Nichts geboren. Als moderner Mensch weiß ich natürlich, dass es die zuständigen Stellen sind, wie man so sagt, die Entscheidung getroffen haben. Aber was heißt das überhaupt, die zuständige Stelle entscheidet? Carl Schmitt schreibt, ich zitiere, dass es die zuständige Stelle war, die eine Entscheidung fällt, macht die Entscheidung relativ, unter Umständen auch absolut, unabhängig von der Richtigkeit ihres Inhalts und schneidet die weitere Diskussion darüber, ob noch Zweifel bestehen können, ab. Die Entscheidung wird im Augenblick unabhängig von der argumentativen Begründung und erhält einen selbstständigen Wert. Zitat Ende. Meine Damen und Herren, das ist für Carl Schmitt sozusagen des Pudels Kern. Die Entscheidung, normativ aus dem Nichts geboren, abgeschnitten von der Richtigkeit ihres Inhalts, unabhängig von der Begründung, wenn man so will, das reine Gegenteil von Diskussion, die Entscheidung als ein selbstständiger Wert, die Dezision an und für sich, sie soll verschwinden aus der modernen Gesellschaft, umso mehr wir davon abhängig werden von Entscheidungen. Und hier liegt für Carl Schmitt eben das Zentrum der Souveränitätsproblematik der Moderne. Die Entscheidung soll verschwinden, je mehr wir abhängig werden davon. Diese Problematik der Souveränität leitet Carl Schmitt in der politischen Theologie, das ist der Text, aus dem diese ganzen Überlegungen, die ich Ihnen vortrage, stammen. Diese Problematik der Souveränität leitet er in dem Text Politische Theologie nun von weit her. Und dieser Text beginnt mit den oft zitierten Worten, ich zitiere, alle prägnanten Begriffe der modernen Staatslehre sind säkularisierte theologische Begriffe. Alle prägnanten Begriffe der modernen Staatslehre sind säkularisierte theologische Begriffe. Säkularisiert, das meint hier, sie zehren noch von einer theologischen Struktur und gelten zugleich weltimmanent. Daher auch dieses Magma an Paradoxien. Carl Schmitt versucht in diesem Text eine ganz interessante Soziologie des Souveränitätsbegriffs, so nennt er das, die auch sehr nahe bei Lukács Konzept einer historisch konkreten Totalität liegt. Zu dieser Soziologie gehört, ich zitiere bei Carl Schmitt, dass hinausgehend über die an den nächsten praktischen Interessen des Rechtslebens orientierte juristische Begrifflichkeit die letzte radikal systematische Struktur gefunden und diese begriffliche Struktur mit der begrifflichen Verarbeitung der sozialen Struktur einer bestimmten Epoche verglichen wird. Und dann fügt er hinzu, ob das Ideelle der realen Begrifflichkeit hier der Reflex einer soziologischen Wirklichkeit ist oder ob die soziale Wirklichkeit als Folge einer bestimmten Art zu denken und infolgedessen auch zu handeln aufgefasst wird, kommt hierfür nicht in Betracht. Das heißt, jenseits der Streits der Abhängigkeit von Basis und Überbau in marxischen Terminologien gesprochen. Dieser Gedanke einer letzten radikal-systematischen Struktur der Gesellschaft, die zu finden, ist ja ganz nahe bei dem, was wir von Lukács gehört haben, wenn er 1923 in Geschichte und Klassenbewusstsein schreibt, ich zitiere, nicht die Vorherrschaft der ökonomischen Motive in der Geschichtserklärung entscheidet den Marxismus von der bürgerlichen Wissenschaft, sondern der Gesichtspunkt der Totalität. Haben Sie auch diesen Gedanken einer letzten radikal-systematischen Struktur. Carl Schmitt schreibt dann über diese Art Soziologie, die er konzipiert. Voraussetzung dieser Art Soziologie juristischer Begriffe ist also, ich zitiere, eine radikale Begrifflichkeit, das heißt eine bis zum metaphysischen und theologischen weitergetriebene Konsequenz. Das metaphysische Bild, das sich ein bestimmtes Zeitalter von der Weltmacht, hat dieselbe Struktur wie das, was ihr als Form ihrer politischen Organisation ohne weiteres einleuchtet. Die Feststellung einer solchen Identität ist die Soziologie des Souveränitätsbegriffs. Also das metaphysische Bild, das sich ein bestimmtes Zeitalter von der Welt überhaupt macht, hat dieselbe Struktur wie die politische Organisation, die ihr einleuchtet, als ganz selbstverständlich einleuchtet. Das ist sozusagen etwas, was die Soziologie des Souveränitätsbegriffs leisten soll. Bei Lukács, Sie erinnern sich, war es ein anderes Urbild der Moderne, was er hatte, nämlich Die Kernstruktur war die Warenform, die Form der Ware. Bei Carl Schmitt ist es die Form der Souveränität. Und wie bei Lukács die Modernitätsproblematik anhand der Entwicklung der bürgerlichen Gesellschaft entfaltet wird, so tut Carl Schmitt dies anhand der Entwicklung der neuzeitlichen Souveränitätsform. Und auch bei Carl Schmitt gibt es Totalitäten und geschichtlich neue Totalitäten. Er schreibt, es gehört zur Soziologie des Souveränitätsbegriffs jener Epoche, da meint er hier das 17. Jahrhundert, zu zeigen, dass der historisch-politische Bestand der Monarchie der gesamten damaligen Bewusstseinslage der westeuropäischen Menschheit entsprach und die juristische Gestaltung der historisch-politischen Wirklichkeit einen Begriff finden konnte, dessen Struktur mit der Struktur metaphysischer Begriffe übereinstimmte. Dadurch erhielt die Monarchie für das Bewusstsein jener Zeit dieselbe Evidenz wie für eine spätere Epoche, die Demokratie. Im 17. Jahrhundert ist der Monarch personalistisch, analog dem höchsten Souverän der göttlichen Allmacht. Er ist die höchste Ursache der Ordnung. Im 18. Jahrhundert, führt er dann aus, verschwindet das Wunder, der direkte Eingriff Gottes verschwindet, der göttliche Souverän, er wird verdrängt. In der Revolution geht die weltliche Souveränität auf das Volk über, aber, so Carl Schmitt, die Einheit Volk hat eben nicht mehr diesen dezisionistischen, personalistischen Charakter, der an der Figur des göttlichen Souveränitäts haftete. Mit der Entzauberung des Souveränitätsbegriffs versandet überhaupt der theologische Bezug von Entscheidung im privaten Priestertum. Die Entscheidung, so Carl Schmitt, wird gleichsam entsichert. Sie verliert ihren Halt. Man könnte eigentlich mit Lukács sagen, der Souverän in der Moderne, er wird transzendental obdachlos. Auch ein problematisches Individuum in einer kontingenten Welt. Aber was muss er? Er muss sich entscheiden. Er muss sich entscheiden, darauf insistiert Carl Schmitt, er muss sich politisch entscheiden. Warum? Weil die Wirklichkeit eben begrenzt ist, egal wie. Er muss sich entscheiden. Unerträglich ist das Ausweichen, die Erosion des Politischen. Und wenn man mal Diskussionen heutiger politischer Gruppen zuhört, teilnehmende Beobachtung, so findet man dann häufig doch diese Formulierung, dagegen müssen wir doch etwas tun. Dagegen müssen wir was tun. Aber was? Dann wird man diskutieren. Bindung an Normen, Ideale, Bezug zu Inhalten. Diskussionen ziehen sich hin, bekanntlich. Es wird schwer, da Grund reinzubringen. Und dann wird über kurz oder lang der Spruch fallen, aber wir müssen doch etwas tun. Wir müssen doch eine Stellungnahme abgeben. Wir müssen entscheiden. Wichtiger ist, dass wir überhaupt politisch existieren, als dass wir bis zum letzten Grund richtig politisch handeln. Und die Bereitschaft wächst, sozusagen Engagement an und für sich für einen Wert zu halten. Auch wenn die inhaltlichen Begründungen auf schwachen Füßen steht, wenn man sozusagen normativ in Ambivalenzen versinkt. Wo solche Prozesse ablaufen, und sie laufen bis heute in modernen Gesellschaften ab, denke ich, da sind wir nun bei Carl Schmittschen Problemen. 1922 schreibt er auch in Politische Theologie, ich zitiere, heute ist nichts moderner als der Kampf gegen das Politische. Amerikanische Finanzleute, industrielle Techniker, marxistische Sozialisten und anarcho-syndikalistische Revolutionäre vereinigen sich in der Forderung, dass die unsachliche Herrschaft der Politik über die Sachlichkeit des wirtschaftlichen Lebens beseitigt werden müsse. Es soll nur noch organisatorisch-technische und ökonomisch-soziologische Aufgaben, aber keine politischen Probleme mehr geben. Die heute herrschende Art ökonomisch-technischen Denkens vermag eine politische Idee gar nicht mehr zu perzipieren. Der moderne Staat scheint wirklich das geworden zu sein, was Max Weber in ihm sieht, ein großer Betrieb. Eine politische Idee wird im Allgemeinen erst dann begriffen, wenn es gelungen ist, den Personenkreis nachzuweisen, der ein plausibles ökonomisches Interesse daran hat, sich ihrer zu seinem Vorteil zu bedienen. Verschwindet hier das Politische im Ökonomischen oder technisch-organisatorischen, so zergeht es auf der anderen Seite in dem ewigen Gespräch kultur- und geschichtsphilosophischer Allgemeinheiten, die mit ästhetischen Charakterisierungen eine Epoche als klassisch, romantisch oder barock gutieren. In beidem ist der Kern der politischen Idee die anspruchsvolle moralische Entscheidung umgangen. Zitat Ende. Das ist 1922, wie gesagt, zu einer Zeit, als sich Georg Lukács ja schon längst entschieden hatte. Aus diesem Erfahrung des modernen Heute heraus macht Carl Schmitt nun einen gezielten historischen Rückgriff. Er aktualisiert nämlich die gegenrevolutionäre Staatsphilosophie des 19. Jahrhunderts, also die konterrevolutionäre, die reaktionären Staatsphilosophen des 19. Jahrhunderts, die gegen Reformation, gegen Revolution, gegen Romantik argumentiert haben. Und warum dieser Rückbezug auf diese Leute? Was schätzt Schmitt an ihr? Er schätzt an diesen gegenrevolutionären Autoren, ich zitiere, das Bewusstsein, dass die Zeit eine Entscheidung verlangt. Zitat Ende. Also, das sind Leute, die Sie vielleicht nicht unbedingt kennen, leider. Lohnt sich mal zu lesen, sind sehr kluge Menschen gewesen. De Maistre, de Bonald und vor allem natürlich Donoso Cortes. Bei diesen Autoren entdeckt er eine Definition von Souveränität, die sich auf das Entscheidungsproblem zuspitzt. Und damit komme ich auch zum vierten Punkt meiner Gliederung: Ausnahmezustand und Entscheidung. Aus der Analyse dieser Autoren nimmt er das Souveränitätsproblem und das Entscheidungsproblem neu zu fassen sind. Berühmt seine Definition, die heißt: Souverän ist, wer über den Ausnahmezustand entscheidet. Souverän ist, wer über den Ausnahmezustand entscheidet. Was Souveränität bedeutet, lässt sich nur von der Grenze der Ausnahme her erfassen, nicht der Regel. Das ist eine Umkehrung dessen, wie wir bisher Souveränität, sei es Souveränität des Königs, sei es Souveränität des Volkes, gedacht haben. Nur von der Grenze her. Der Ausnahmezustand, so sagt er, ist keine Anarchie, kein Chaos, keine Regellosigkeit, sondern der Ausnahmezustand ist eine juristische Ordnung, aber keine Rechtsordnung. Der Staat bleibt bestehen, aber das Recht tritt zurück. Souverän ist, wer über den Ausnahmezustand entscheidet. Das ist eine Formel von 1922, die bis heute ein Stachel ist, der die ganze Diskussion um Souveränität anreizt, etwa in jüngster Zeit bei dem italienischen Philosophen, Sozialphilosophen, politischen Philosophen, wie man ihn nennen will, Giorgio Agamben, in der Schrift Homo Sacer, die souveräne Macht und das nackte Leben. Da finden Sie auch einen Anschluss an Carl Schmitt'sche Überlegung. Was ist interessant an dieser Souveränitätsdefinition? Souverän ist, wer über den Ausnahmezustand entscheidet. Nun, wenn Sie der Agamben folgen, so interessiert ihn hier die Verschränkung von Inklusion und Exklusion. Der Ausnahmezustand ist eben kein wildes Außen des Rechts, sondern etwas, was in der Staatsordnung ist. Es ist die Außerkraftsetzung des Rechts in einer Außen, in einer Ordnung. Die Außerkraftsetzung des Rechts in einer Ordnung, wenn man so will, ein Außen im Innen, eine inkludierte Exklusion. Klassisches Beispiel, was jetzt abgebaut wird, worauf Agamben auch eingeht, ist eben das Lager in Guantanamo. Das Gefangenenlager liegt im Herrschaftsbereich, der amerikanischen Regierung, aber außerhalb des amerikanischen Rechts. Und souverän ist der, der über die Einrichtung von Ausnahmezuständen entscheidet. Bei Agamben verbindet sich das noch mit einer Theorie des Lagers, einer biopolitischen Diskussion, einer Form, in der nacktes Leben im Dasein gehalten wird. Darauf gehe ich jetzt nicht weiter ein. Das können Sie selber nachlesen, wenn Sie das interessiert. 1922 bei Carl Schmitt geht es um das Grundelement der Moderne, wo die Formproblematik der Moderne beschlossen ist, und das ist für ihn eben die Dezision, die Entscheidung. Er schreibt: Ich zitiere, die Ausnahme ist das Nicht-Subsumierbare. Das Nicht-Subsumierbare. Sie entzieht sich der generellen Fassung, aber gleichzeitig offenbart sie ein spezifisch juristisches Formelement, die Dezision in absoluter Reinheit. In seiner absoluten Gestalt ist der Ausnahmefall dann eingetreten, wenn erst die Situation geschaffen werden muss, in der Rechtssätze gelten können. Jede generelle Norm verlangt eine normale Gestaltung der Lebensverhältnisse, auf welche sie tatbestandsmäßig Anwendung finden soll und die sie ihrer normativen Regelung unterwirft. Die Norm braucht ein homogenes Medium. Diese faktische Normalität ist nicht bloß eine äußere Voraussetzung, die der Jurist ignorieren kann. Sie gehört vielmehr zu ihrer immanenten Geltung. Es gibt keine Norm, die auf ein Chaos anwendbar wäre. Die Ordnung muss hergestellt sein, damit die Rechtsordnung einen Sinn hat. Es muss eine normale Situation geschaffen werden, und souverän ist derjenige, der definitiv darüber entscheidet, ob dieser normale Zustand wirklich herrscht. Alles Recht ist Situationsrecht. Der Souverän schafft und garantiert die Situation als Ganzes in ihrer Totalität. Er hat das Monopol dieser letzten Entscheidung. Darin liegt das Wesen der staatlichen Souveränität, die also richtigerweise nicht als Zwangs- oder Herrschaftsmonopol, sondern als Entscheidungsmonopol juristisch zu definieren ist. Zitat Ende. Nicht als Zwangs- oder Herrschaftsmonopol, das ist die klassische Lehre, die Sie von Hobbes her kennen und sonst in Schulbüchern auch steht. Entscheidungsmonopol. Die souveräne Dezision ist gleichsam der Nukleus staatlicher Form. Und auf diesen Nukleus zieht sich die Form zusammen, wenn die Homogenität, die Normgrundlagen verloren gehen, wenn Zustände eintreten, eine Lage da ist, die kontingent ist. Und das ist ja eine ständige Möglichkeit der Moderne, kontingente Welt, problematisches Individuum, das ist modern. Dieses souveräne Dezision, sie liegt haarscharf neben dem subjektiven Okkasionalismus, den Carl Schmitt bei den Romantikern nun angeprangert hatte. Der subjektive Okkasionalismus verwandelt alles in eine Gelegenheit, hatten wir gesagt. Aber bei der Frage in eine Gelegenheit für was, entscheiden sich die Wege. Romantischer Okkasionalismus macht alles zu einer Gelegenheit für das Gespräch, für die Kunstdiskussion. Souveräner Dezisionismus, er konzentriert sich auf die Situationen wirklicher politischer Entscheidungen. Die gegenrevolutionären Staatsphilosophen des 19. Jahrhunderts, sie werden von Carl Schmitt deshalb so geschätzt, weil sie, wie er sagt, ein höchstes Bewusstsein von der Zeit der Entscheidung gehabt haben. Also zum Beispiel der Spanier Donoso Cortes, da ist er, nicht wahr? Und die Geste kennen Sie auch, woher die kommt. Napoleon hatte bekanntlich einen Leberschaden. Für Donoso Cortes, Mitte des 19. Jahrhunderts, war die Zeit der Entscheidung, die Entscheidungsschlacht zwischen Katholizismus und dem atheistischen Sozialismus. Und von diesem Bild der Entscheidungsschlacht her, was Donoso Cortes aufbaut, fällt ein Licht auf die bürgerliche Gesellschaft, auf den bürgerlichen Liberalismus. Und das interpretiert Carl Schmitt so, ich zitiere: Es liegt also nach Donoso im Wesen des bürgerlichen Liberalismus, sich in diesem Kampf zwischen Katholizismus und atheistischem Sozialismus, müssen wir ergänzen, sich in diesem Kampf nicht zu entscheiden, sondern zu versuchen, stattdessen eine Diskussion anzuknüpfen. Die Bourgeoisie definiert er, Cortes, geradezu als eine diskutierende Klasse. Una clasa discuditora. Damit ist sie gerichtet, denn darin liegt, dass sie der Entscheidung ausweichen will. Eine Klasse, die alle politische Aktivität ins Reden verlegt, in Presse und Parlament, ist einer Zeit sozialer Kämpfe nicht gewachsen. Und Carl Schmitt schreibt weiter, was will diese Bourgeoisie? Ich zitiere, die liberale Bourgeoisie will also einen Gott, aber er soll nicht aktiv werden können. Sie will einen Monarchen, aber er soll ohnmächtig sein. Sie verlangt Freiheit und Gleichheit und trotzdem Beschränkung des Wahlrechts auf die besitzenden Klassen, um Bildung und Besitz den nötigen Einfluss auf die Gesetzgebung zu sichern. Als ob Bildung und Besitz ein Recht hätten, arme, ungebildete Menschen zu unterdrücken. Sie schafft die Aristokratie des Blutes und der Familie ab und lässt doch die unverschämte Herrschaft der Geldaristokratie zu, die dümmste und ordinärste Form einer Aristokratie. Sie will weder die Souveränität des Königs noch die des Volkes. Was will sie eigentlich? Zitat Ende. Soweit Donoso Cortes in den Worten von Carl Schmitt. Schmitt sieht sehr wohl, dass diese Inkohärenzen des Liberalismus in den sozialen Kämpfen ja auch Marx aufgefallen sind. Und dass die marxische Kritik der Bourgeoisie ja in vielen der Kritik der antiliberalen Reaktionäre des 19. Jahrhunderts sehr ähnlich war. Aber trotzdem zieht Carl Schmitt diesen gegenrevolutionären Spanier Donoso Cortes dem Revolutionär Marx vor. Warum? Was stimmt nicht bei Marx? Carl Schmitt schreibt, ich zitiere, dass die Weltgeschichte eine Geschichte von Klassenkämpfen ist, wusste man längst. Darin liegt wirklich nicht das Neue des Kommunistischen Manifests. Auch der Bourgeois war als hassenswerte Figur 1848 längst bekannt. Und es gab damals kaum einen bedeutenden Literaten, der das Wort nicht als Schimpfwort gemeint hätte. Neu und faszinierend war am Kommunistischen Manifest etwas anderes. Die systematische Konzentrierung des Klassenkampfs zu einem einzigen letzten Kampf der Menschheitsgeschichte, zu dem dialektischen Höhepunkt der Spannung Bourgeoisie und Proletariat. Die Gegensätze vieler Klassen werden zu einem letzten Gegensatz vereinfacht. Zitat Ende. Das ist neu bei Marx. Aber, so Carl Schmitt, es ist falsch. Warum? Marx habe den hin- und her schwankenden Bourgeois aus der Sphäre des aristokratischen und literarischen Ressentiments zu einer welthistorischen Figur erhoben. Aber, so Carl Schmitt, als welthistorische Figur ist diese Bourgeoisie, lieber Marx, könnte man ergänzen, ist diese Klasse doch wohl nur ein schlechter Witz. Was will sie eigentlich? Marx liegt schief, weil die Bourgeoisie überhaupt kein ernsthafter Gegner sein kann. Mit dieser ausweichenden, diskutierenden Klasse, wie sollte man ihr gegenüber überhaupt in eine Entscheidungsschlacht kommen? Die bürgerliche Klasse ist, so Carl Schmitt, überhaupt kein ernsthaftes politisches Phänomen. Im Gegenteil, sie entpolitisiert alles. Und zwar hat diese Entpolitisierung Methode. Er schreibt, Carl Schmitt, ich zitiere, an die Stelle einer klaren Unterscheidung der beiden verschiedenen Status Krieg und Frieden, tritt die Dynamik ewiger Konkurrenz und ewiger Diskussion. Ein ewiger Wettkampf, der aber niemals blutig und niemals feindselig werden darf. Der Staat wird zur Gesellschaft und zwar auf der einen der ethisch-geistigen Seite zu einer ideologisch-humanitären Vorstellung von der in Häkchen Menschheit, auf der anderen zur ökonomisch-technischen Einheit eines ebenso gesetzmäßig sich selbst steuernden Produktions- und Verkehrssystems. Aus dem politischen geeinten Volk wird auf der einen Seite ein kulturell interessiertes Publikum, auf der anderen ein Betriebs- und Arbeitspersonal oder eine Masse von Konsumenten. Zitat Ende. Entpolitisierung des Bürgertums? Nein, sagt Carl Schmitt gegen Marx, das ist kein ernsthafter politischer Gegner, sondern jemand, der das Politische verdrängt. Das Politische im Sinne der souveränen Entscheidung. Haben Sie vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus